Deutschlandfunk, der Tag.
It's a time of peace, stability and predictability.
Okay, kleiner Scherz des französischen Präsidenten Macron gestern in Davos, als er davon spricht, wir hätten eine Zeit des Friedens, der Stabilität und Vorhersehbarkeit. Das Weltwirtschaftsforum ist in diesem Jahr ja vor allem von einem Thema geprägt, nämlich vom Appetit Donald Trumps auf Grönland. Heute also der mit Spannung erwartete Auftritt Trumps in Davos. Im Gepäck hatte er viel Selbstlob, zum Beispiel als er sagte, die USA sei der wirtschaftliche Motor des Planeten und wenn die USA boomen, dann boomen alle.
The USA is the economic engine on the planet. And when America booms, the entire world booms. It's been the history.
Ein bisschen Europa-Bashing hatte er auch dabei. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus vor gut einem Jahr läuft ja ein für viele Europäer und Europäerinnen bitterer Prozess nach jahrzehntelanger Partnerschaft mit den USA. Jetzt also nicht nur kein partnerschaftlicher Umgang mehr, sondern immer harschere Angriffe und Drohungen aus der US-Regierung von Donald Trump. Von Nostalgie rät darum auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern ab. Sie sagt, Nostalgie sei menschlich, aber auf Zeit zu spielen und zu hoffen, dass sich die Dinge bald ändern würden, das würde unsere strukturelle Abhängigkeit nicht beheben.
Of course, nostalgia is part of our human story, but nostalgia will not bring back the old order. And playing for time and hoping for things to revert soon will not fix the structural dependencies we have.
Heute hat Trump wenigstens die Drohung relativiert, sich Grönland mit Gewalt zu nehmen. Davos gleich also unsere erste Station. Und weil sich das alles ein bisschen verzögert hat mit einem US-Präsidenten, der verspätet eingetroffen ist mit einem erst kaputten Flieger, sind auch wir heute mit der Tag leider etwas später dran. Sorry dafür. Und unser Korrespondent erlebt in Kiew gerade die schweren russischen Angriffe mit. Seine Schilderungen dann in Teil 2 hier im Podcast Der Tag am 21. Januar 2026. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Wegducken, bloß Trump nicht verärgern, um Himmels Willen für gut Wetter sorgen. So wird die Haltung der europäischen Regierungsspitzen inklusive NATO-Generalsekretär Rutte ja vielfach kritisiert. Gestern ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dann ein wenig deutlicher geworden, genau wie der französische Präsident Macron. Und der kanadische Regierungschef Carney, dessen Land sich ja auch territorialen Gelüsten Trumps ausgesetzt sieht, der klang in den Ohren vieler gestern überhaupt nicht duckmäuserisch, als er von der Macht der Mittelmächte sprach.
The powerful have their power, but we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home and to act together.
Die Mächtigen haben ihre Macht, aber wir haben auch was. Wir sind dazu in der Lage, damit aufzuhören, zu tun, als ob. Wir können Realitäten benennen, unsere Kräfte ausbauen und zusammenarbeiten. So, und das war jetzt nochmal so ein ganz kurzes, was bisher geschah. Heute also Trump zu Gast in Davos und derjenige, auf den sich alle Augen richten. Ich habe unseren Korrespondenten Michael Watzke in Davos erreicht. Das war um 3:30, als die Trump-Rede allerdings noch lief. Leider konnten wir nur mit etwas grottiger Telefonleitung sprechen. Als erstes haben wir uns über Grönland gebeugt. Das war ja die große Sorge, ob Trump die Eskalationsschraube dann nochmal anzieht. Und danach habe ich Michael als erstes gefragt, ob Trump das gemacht hat.
Ja und nein, würde ich sagen. Also es hat tatsächlich 20 Minuten gedauert in dieser langen, meandernden Rede, bis er zum Thema Grönland kam, hat versucht zu scherzen, dass er eigentlich gar nichts darüber sagen will, aber dann wären ja alle enttäuscht. Dann hat er angefangen damit, dass er gesagt hat, dass die Menschen in Dänemark und Grönland ihm am Herzen liegen, dass er die respektiert, aber dass er Grönland braucht für die strategische Sicherheit. Er hat auch Bodenschätze erwähnt, aber hat gesagt, es geht vor allem um strategische Sicherheit. Dänemark könne dieses Land nicht schützen. Also alles das, was wir eigentlich schon mal gehört haben. Was neu war, war, dass er in dieser manchmal Stream of Consciousness Rede dann plötzlich gesagt hat, wir sind mächtiger als viele denken. Das hat man in Venezuela gesehen. Das klang wie eine Drohung, wie gar nicht mal wie ein Bully auf dem Schulhof, sondern eher wie ein Mafia-Boss. Später hat er dann gesagt, wir haben die mächtigsten Kriegsschiffe, 100-mal machtvoller als die im Zweiten Weltkrieg. Er hat gesagt, ich kriege nichts, wenn ich nicht exzessive Gewalt anwende. Aber, und das ist der positive Aspekt, wenn man will, kann man das als positiven Aspekt rauslesen, ich werde nicht exzessive Gewalt anwenden. Wir werden, so habe ich die Rede verstanden, eine Einigung finden. Also er hat diesen Schritt nicht gemacht und ist diesen Schritt nicht gegangen, obwohl er vorher es quasi angedroht hat oder viel darüber geredet hat. Er hat auch Geschichtslektionen erteilt den Dänen, hat gesagt, im Zweiten Weltkrieg haben wir Amerikaner euch gerettet vor den Deutschen. Wenn wir nicht gewesen wären, würden jetzt alle Deutsch und Japanisch sprechen. Und was haben wir dafür gekriegt? Nichts. Wir haben nur gezahlt und nichts bekommen. Da klang seine Rede eher wie die, die ein Psychologe oder ein Psychiater analysieren müsste als Politikwissenschaftler. Sie ist diesen allerletzten Schritt nicht gegangen. Ob das ein Zeichen der Hoffnung ist, das sei mal dahingestellt.
Und die nächste sozusagen, die Folgefrage, die sich dran geknüpft hat, war ja die Sorge, die manch einer hatte, kommt Trump nach Davos und pulverisiert die NATO komplett. Darauf hat er auch verzichtet.
Das kann man einerseits so sagen, weil er nicht gesagt hat, die NATO, wir verlassen die NATO. Andererseits hat er gesagt, dass wir nichts bekommen haben, sondern nur für die NATO gezahlt haben, dass uns das überhaupt nichts bringt. Und ganz am Ende, und das ist schon auch wichtig, dass er, und wichtig im Sinne von, also das macht einem Angst, dass er sagt, die Europäer würden eh nicht für uns da sein im Ernstfall. Wir schon für Sie, aber dieses Zündeln mit der Beistandsklausel, das ist höchst gefährlich, finde ich. Und dieses Zweifelsäen an dem, wofür die NATO eigentlich steht, das ist etwas, was jemand wie Putin natürlich mit Vergnügen betrachtet. Also die NATO gibt es noch, aber was ist sie wert nach dieser Rede? Was ist dieses Bündnis wert? Er hat Mark Rutte, den NATO-Generalsekretär, im Publikum gegrüßt und ihn gelobt. Aber ob die Beteiligung Amerikas an der NATO in Zukunft noch das ist, was Europa sich wünscht und was die NATO braucht, das ist dahingestellt.
Ja, und man muss sagen, er hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den hat er veräppelt für seine Entzündung am Auge und die Sonnenbrille, ne, mit der er aufgetreten ist.
Ja, also es sind so vieler Hinsicht eine verrückte Rede. Und ja, viele haben das sicher gesagt und man hat es hier gemerkt. Es war Public Viewing in Davos, alles ist stehen geblieben, alle auf den Straßen oder hier im Ukraine-Haus, in dem ich die Rede verfolgt habe, mit 200 ukrainischen Zuschauern. Alle haben auf diese Rede gewartet und haben dann den Kopf geschüttelt, als sie lief, weil das ist keine Rede eines Politikers, schon gar nicht die des amerikanischen Präsidenten, der die größten Machtmittel auf der Welt hat. Das ist die Rede eines alten Mannes, der Susie Wiles, die Stabschefin von Donald Trump, hat es gesagt, eines Alkoholikers oder eines Menschen, der wie ein Alkoholiker redet. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber also viele haben den Kopf geschüttelt. Manchmal gab es Lachen im Raum, aber es war ein Lachen, dass er wie
auch wieder am Halse stecken bleibt.
Ja, natürlich. Also das, ich meine, wenn es, er hat viel über Deutschland geredet, er hat gesagt, er hat ja deutsche Vorfahren, also Deutschland sei ihm wichtig, aber die Kultur in Europa, er gehe vor die Hunde, durch Migration, Massenmigration habe alles zerstört und grüne Energie ist der größte Betrug der Geschichte. Je mehr Windmühlen es in einem Land gibt, desto schlechter geht es dem Land. Nur dumme Leute kaufen Windmühlen. Also ich könnte ewig zitieren aus dieser Rede. Ich habe ja mitgeschrieben und man hat sich da gefragt, ist das unser Partner? Ist das ein Mensch, auf den wir die Zukunft dieses Planeten setzen wollen? Wir müssen es vielleicht, aber es ist ein ganz, ganz bitteres Gefühl, wenn man diese Rede verfolgt hat.
Ja, lass uns bei der Ukraine noch ganz kurz bleiben. Du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, ne, was du erlebt hast da in diesem Ukraine-Haus. Das war das traurigste Public Viewing, das du je erlebt hast. In Sachen Ukraine sagt Trump jetzt mehr oder weniger, sorry, ist euer Problem. Wir haben ja hier in den USA noch einen Atlantik dazwischen.
Das ist, glaube ich, der heftigste Satz gewesen. Und da hat es auch wirklich ein tiefes Ein- und Ausatmen hier in diesem Ukraine-Haus gegeben, als er das gesagt hat. Wir haben ja Ukraine, das ist nicht mein Problem, das ist Europas Problem. Wir haben hier a big beautiful ocean, also einen großen, weiten Ozean dazwischen. Natürlich hat er nochmal gesagt, er wird auch weiterhin versuchen, Frieden zu schaffen. Er hat sehr häufig über Telefonate mit Wladimir Putin berichtet. Er hat gesagt, so viele Menschen seien in einem Monat in der Ukraine gestorben, wie als 40 Mal mehr als in diesem Raum im Kongresszentrum in Davos säßen, also 40.000 etwa. Und dann hat er bei Minute 41 gesagt, ich will den Ukraine-Krieg lösen, aber ich will ein großes Stück Eis, also Grönland. Und das ist wenig für alles, was wir bisher für die Ukraine und für Europa getan haben. Also das klingt wie jemand, der einfach unglaublich unzufrieden ist und vielleicht auch die Unzufriedenheit eines Teils der Amerikaner kanalisiert, die das Gefühl haben, Europa ist undankbar, Europa war nur Trittbrettfahrer für die Vereinigten Staaten oder bei den Vereinigten Staaten. Und das ist tatsächlich ein Gemütszustand oder ein Mental State of Mind, der mit dem Europäer irgendwie umgehen müssen. Und da stellt sich halt die Frage, will man da noch Partner sein oder muss man sich da deutlicher von distanzieren, so wie es Kanada tut? Der kanadische Premier hat sein Fett auch abbekommen in dieser Rede. Trump hat gesagt, ohne uns wärt ihr gar nichts, Kanada. Es ist ein Staat, ein Präsident der Vereinigten Staaten sagt solche Sätze. Also ja, wie geht man damit um? Das ist die große Frage, die sich die europäischen Politiker und viele andere in der Welt stellen müssen. Und bei der Rede von Friedrich Merz morgen in Davos wird man dann hören, wie der deutsche Bundeskanzler damit umgeht.
Ja, kann man vielleicht auch noch an der Stelle kurz einflechten. Das geplante Treffen für heute zwischen Merz und Trump ist ja abgesagt worden wegen dieser Verspätung, wegen des Flugs. Aber lass uns noch mal diesen einen Punkt rausarbeiten, den du ja gerade schon benannt hast. Diese Verknüpfung zwischen Ukraine und Grönland. Ist das für heute die eigentlich schlechteste Nachricht für die Ukraine?
Ja, mit Sicherheit. Also das ist klar, ist vielen Menschen hier im Ukraine-Haus und in der Ukraine klar, dass das Überleben gegen Russland ohne Amerikas Hilfe noch schwerer wird, als es sowieso schon ist. Also das ist ein Hebel, den Amerika da besitzt. Das ist den Menschen in der Ukraine klar. Andererseits merke ich hier eine unglaubliche Resilienz und auch einen Stolz, nicht aufzugeben und sich nicht zu unterwerfen. Trump hat die Ukraine als Putins Augapfel bezeichnet. Und er habe ja damals gesagt, bei seinem ersten Term, Putin tu's nicht, überfalle die Ukraine nicht. Aber dann sei Joe Biden gekommen und dann habe Putin es doch getan. Also da klingt immer so viel Verständnis auch für Russland mit. Und das merken die Menschen natürlich auch in der Ukraine. Und deswegen ist das eine schlechte Nachricht, dieses Jungteam zwischen Grönland und der Ukraine. Und ja, inklusive des Satzes, wir haben ja einen fetten Ozean zwischen der Ukraine und uns. Das sind natürlich schlechte Nachrichten. Und entsprechend ist die Laune hier gerade, wenn ich in die Gesichter sehe im Ukraine-Haus, dann sind die sehr düster. Und ja, ein, zwei Menschen habe ich gesehen, die tatsächlich auch geweint haben.
Michael, vielen Dank für diese Schilderungen. Ich sage es jetzt einmal fürs Protokoll. 15.52 Uhr ist es jetzt in diesem Moment, in dem wir aus dem Gespräch gehen. Technisch haben wir leider nur diese etwas wackelige Leitung hinbekommen, aber vielen herzlichen Dank für diese spannenden Schilderungen. Jetzt in diesem Moment übrigens verlässt Trump das Panel. Und ich glaube, so ist es auch. Danke, Michael.
Danke dir.
Schwere Angriffe, gezielt auf die Energieinfrastruktur bei teils zweistelligen Minusgraden in der Ukraine. Gerade zuletzt hat der russische Präsident Putin überhaupt keine Neigung erkennen lassen, die Waffen schweigen zu lassen, die Angriffe auf die Ukraine zu stoppen. Wie sie durch ihren Alltag kommt, mit teils langen Stromausfällen, das hat uns aus Odessa in der vergangenen Woche die Journalistin und Lehrerin Karina Beigelzimmer sehr eindrücklich geschildert. Sie war zu Gast in unserer Deutschlandfunk-Frühsendung in den Informationen am Morgen.
Wir funktionieren, weil wir müssen. Ich lebe mein ganzes Leben in der Ukraine. Ja? Wir organisieren unseren Alltag neu. Und früher hatten wir zum Beispiel diese Abschaltpläne. Ich habe zum Beispiel gewusst, wir haben 12 Stunden keinen Strom. Ja? Aber ich habe gewusst, wann. Jetzt haben wir das nicht mehr, ja, seit Dezember. Und das Planen ist unmöglich. Mhm.
Wir gehen jetzt in die ukrainische Hauptstadt, die auch extrem stark von Stromausfällen betroffen ist. Heute hat Präsident Selenskyj davon gesprochen, 60% der Hauptstadt sei ohne Strom. Und unser Korrespondent Peter Sawicki ist auch dort und jetzt in der Leitung. Hallo Peter, danke, dass wir wieder sprechen können.
Na klar, hallo Sandra.
Du bist jetzt relativ frisch in der Ukraine angekommen, warst aber schon häufiger da, kennst Kiew gut. Wie erlebst du die Stadt jetzt aktuell?
Auf den ersten Blick sieht es so aus wie zuvor bei den Reisen, die ich hier unternommen habe während des Krieges. Also dieser Kriegsalltag, wo man funktioniert, wie es die Kollegin aus Odessa mit den eindrücklichen Schilderungen formuliert hat, das ist nach wie vor so wie vorher auch auf den ersten Blick. Es hat sich aber definitiv die Temperatur und das Wetter in dem Sinne verändert, dass es unfassbar kalt ist. Das ist für die Ukraine jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich habe auch schon vor Invasionszeiten, vor Kriegszeiten hier einen sehr harten Winter mal erlebt. Und dann während des Krieges war das eigentlich immer recht erträglich, wo man dann so ein bisschen schon gedacht hat, naja, der Klimawandel, die Erderwärmung, das hat auch in dem Sinne etwas Gutes, weil die Menschen dann, selbst wenn es Ausfälle gibt von Heizung, von Strom, von Wärme, dass man damit dann klarkommt, wenn es, sagen wir mal, 5 Grad sind im Januar oder knapp über null. Aber wenn es eben -10 sind, -15, dann ist das schon was anderes. Und das spüren wir hier im ARD-Studio, wo ich ja derzeit zu Gast bin, mitarbeite, am eigenen Körper, wortwörtlich.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es ja auch diese Drohnenangriffe in ganz massivem Ausmaß gibt. 300 Drohnen in der Nacht auf Dienstag, wenn ich es mir richtig notiert habe. Du bist da relativ frisch angekommen und hast, wenn ich es richtig weiß, auch die erste Nacht schon im Schutzraum verbringen müssen. Kannst du mal versuchen, das zu schildern?
Ja, also das war so, in dem Fall war es tatsächlich die zweite Nacht, aber ja, in der ersten bin ich auch geweckt worden von einem Luftalarm, der ging dann kurze Zeit später wieder zurückgerufen, aber ja, in dieser vorvergangenen Nacht jetzt war das so, dass es um 1.30 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, losging und auch anhand der Informationen in den Telegram-Kanälen, die so über die Bewegungen von Flugkörpern, von Drohnen, von Raketen informieren, vor potenziellen größeren Risiken warnen. Da war schon absehbar, dass das ein größerer Angriff wieder werden könnte oder werden würde. Deswegen hatte ich da nicht lange gezögert, bin dann in den Schutzraum gegangen. Hab versucht, dort ein bisschen zu schlafen. In dem Hotel, in dem ich untergekommen bin, ist ein großer Saal im Kellergeschoss zu einem Schlafsaal umfunktioniert worden, wo ich glaube bestimmt 25 Betten stehen, wenn nicht sogar mehr. Auch so Feldbetten, die eigentlich ganz gut hergerichtet sind. Also da kann man eigentlich ganz gut zur Ruhe kommen, so gut es eben geht unter den Umständen. Sitzgelegenheiten gibt es dort auch. Also man kann sich da auch tagsüber aufhalten, wenn es nötig ist. Und da spürte man tatsächlich auch, und die Angriffe bekam man dort unten aber dennoch mit. Ich glaube, gegen 2 Uhr war das, da haben wir dann unten Explosionen gehört, also selbst unten im Kellergeschoss. Also da war entweder etwas eingeschlagen in der Nähe der Stadt oder in der Stadt selber oder etwas Größeres war abgeschossen worden. Das konnte man da erstmal nicht so richtig identifizieren, aber das war da schon spürbar. Und das ist natürlich kein Vergnügen, das zu erleben. Aber ich kenne das mittlerweile hier in der Ukraine, bin zum 7. Mal jetzt während der Kriegszeiten hier und ich tue immer das, was ich sozusagen zu meiner Sicherheit beitragen kann, also beispielsweise in den Schutzraum zu gehen, wenn es angebracht ist und dann komme ich damit auch klar. Und dann war der Alarm zwischenzeitlich aufgehoben und dann ging es ab etwa 5 Uhr morgens noch einmal los mit einer zweiten Angriffswelle, die dann nicht so sehr Kiew betraf, wo man aber trotzdem sich auch wieder in Sicherheit bringen musste. Ja, und während dieser zweiten Phase, dann war es ja irgendwann 6 Uhr morgens in Deutschland, habe ich dann vom Kellergeschoss heraus, aus dem Schutzraum heraus, live berichtet.
In der Tat, bei uns in den Infos am Morgen, da habe ich mich schon gefragt, sitzt der Peter da jetzt auf einer Liege und hinter einem Vorhang fragt sich jemand, okay, wer textet mich jetzt voll? Aber das ist dann doch ein klein bisschen anderes Setting. Wenn du deine Korrespondentenerfahrungen jetzt so schilderst, dann hast du natürlich noch die etwas andere Perspektive als die Menschen, die das dauerhaft erleben, die das dauerhaft erleiden. Wie erlebst du da die Schilderungen? Was macht dieser Alltag mit den Menschen?
Ja, was die Luftangriffe angeht, sind die Menschen nach meinem Empfinden wieder noch ein Stück vorsichtiger geworden. Natürlich Ist das so, dass die sich auch dran gewöhnt haben an teilweise 5-6 Mal Luftalarm pro Tag? Und natürlich kann man auch nicht immer dann in den Schutzraum gehen, weil sonst wäre kein richtiger Alltag mehr möglich, also gar kein richtiger Alltag mehr möglich. Und dann geht man manchmal so ein bisschen pragmatisch vor, riskiert vielleicht auch ein wenig was, aber kann sozusagen eine gewisse Autonomie aufrechterhalten in seinem Handeln. Aber dadurch, dass jetzt auch das Risiko größer geworden ist durch diese schieren Mengen an Drohnen, an Raketen, dass auch Häuser direkt getroffen werden, das ist ja immer wieder passiert, auch in den vergangenen Monaten, gehen jetzt mehr Menschen, habe ich das Gefühl, wieder auch stärker in den Schutzraum, vor allem nachts, durchaus auch in die U-Bahn. Und das habe ich auch von Bekannten gehört, eine Schilderung, sozusagen eine gedrückte Schilderung, dass das Risiko eben größer geworden ist, auch zu Schaden zu kommen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich der Umgang mit diesem Energiemangel, den es hier gibt. Und das ist, würde ich sagen, individuell, weil es verschiedene Situationen gibt. Also natürlich ist jeder in einer gewissen Art und Weise hier betroffen von den Ausfällen. Es gibt Wohnungen, wo es entweder keinen Strom, dafür aber Heizung gibt. In anderen Wohnungen ist es umgekehrt. Und dann schaffen es die Leute, habe ich das Gefühl, so irgendwie sich darauf einzustellen, irgendwie klarzukommen, zu improvisieren, dass sie dann vielleicht woanders übernachten, dass sie sich anderswo warm halten, sich was Warmes zu essen beschaffen, vielleicht auch zu einer Ausgabestelle irgendwo gehen. Ja, oder dann eben kein warmes Essen zu sich nehmen, sondern eben andere Lebensmittel dann verzehren. Aber dennoch zerrt es auch an den Nerven der Menschen, würde ich schon sagen. Und dadurch, dass es so kalt ist und dass es natürlich auch dann spürbar ist, wenn es in der Wohnung dann vielleicht sogar unter 0 Grad sind, zermürbt das die Menschen schon stärker. Aber weil sich die Situation in dem Sinne zuletzt etwas verbessert hat, dass einige Anlagen repariert werden konnten, dass teilweise wieder Strom und Wasser und Wärme wiederhergestellt werden konnten, ja, klammert man sich daran, dass man irgendwie wieder bestehen kann und schaut einerseits von Tag zu Tag zunächst einmal, aber durchaus auch jetzt erstmal auf die kommende Woche. Da soll das Thermometer auf ja zumindest wieder 0 Grad oder knapp drüber steigen. Und dann wäre das auch spürbar eine Verbesserung auch der Alltagssituation. Aber es gibt auch Experten, die davor warnen, dass sich das Ganze noch verschlimmern könnte. Also dass es vielleicht auch zu Szenarien kommen könnte, in denen möglicherweise ganze Stadtteile evakuiert werden müssten, weil die Energieanlagen dann nicht mehr repariert werden können. Auch das ist ein Szenario, das wir durchaus ja in Betracht ziehen müssen, dass es dazu kommen könnte.
Haben viele Menschen denn Kiew verlassen?
Das ist ein interessanter Aspekt. Bürgermeister Vitali Klitschko hat unlängst erklärt oder erklären lassen, dass 600.000 Menschen die Stadt verlassen hätten. Wir wissen nicht ganz genau, wie hoch die Einwohnerzahl von Kiew derzeit ist, exakt hoch ist. Vor Kriegszeiten waren das 3 bis 4 Millionen, wenn man so das ganze Stadtgebiet hinzurechnet. Dann sind natürlich viele Menschen zunächst geflohen. Da sind aber auch unfassbar viele Binnengeflüchtete nach Kiew wiederum gezogen. Also ich würde sagen, 3 Millionen leben mit Sicherheit in Kiew, inoffiziell. Und wir haben hier im Studio heute auch ein wenig nachrecherchiert, ob diese 600.000, die angeblich die Stadt verlassen hätten, ob das eine realistische Zahl wäre. Und sowohl die Polizei als auch die Rettungsdienste haben uns gesagt, dass das eher so nicht stimmt. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was Klitschko damit beabsichtigt hat, indem er so eine Zahl veröffentlicht hat, worauf er sich da bezieht. Das haben wir so noch nicht in Erfahrung bringen können. Es könnte sein, dass das so ein bisschen ja, einem innenpolitischen Kalkül geschuldet war, dass er sein Gesicht wahren wollte, weil er die Leute auch explizit dazu aufgefordert hatte oder sie ermutigt hatte, die Stadt zu verlassen. Die Situation ist natürlich auch nicht gut und es ist schon durchaus sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, sagen wir mal auf dem Land bei Verwandten unterzukommen oder in einem Sommerhaus, wo man einen Ofen hat, den man dann anschmeißen kann, dass man da vielleicht zeitweise übernachtet, das zu tun. Und vielleicht haben das nicht so viele Menschen getan, wie Klitschko das empfohlen hat. Und dann hat er vielleicht in dem Kontext so eine Zahl jetzt genannt, um zu zeigen, ja, dass sein Ruf nicht verhallt ist. Also das ist eine Spekulation, die es gibt. Ja. Nichtsdestoweniger glaube ich schon, dass es Menschen gibt, die nach alternativen Unterkünften sich umschauen. Ja? Und wenn sie die Möglichkeit dazu haben, eben nicht in ihrer Wohnung zu bleiben, wo es keine Heizung gibt und vielleicht auch dazu keinen Strom, dass sie dann anderweitig unterkommen. Also solche Menschen gibt es hier sicherlich auch.
Jetzt hast du vorhin in unserer großen Redaktionsrunde auch schon davon berichtet, wie du die Verhältnisse, die Bedingungen antriffst in Kiew. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Du hast gesagt, Bestehen im Alltag, das sei das überragende Thema. Kannst du das vielleicht nochmal versuchen aufzufächern, was das meint, Bestehen im Alltag? Also wirklich von Tag zu Tag es weiter zu schaffen.
Ja, ganz genau so. Und wenn man dann zum Beispiel keine Heizung hat, dann und die nicht die Möglichkeit hat, bei Verwandten unterzukommen oder anderweitig sich aufzuwärmen, gut, dann kann man natürlich auch versuchen, zum Beispiel eine von den öffentlichen Aufwärmstellen, die von der Stadt organisiert werden, aufzusuchen. Da soll das Angebot jetzt auch erweitert werden von der Stadt bzw. von der ukrainischen Regierung auch, dass da auch Schlafmöglichkeiten vermehrt geschaffen werden in solchen Aufwärmzelten. Also das ist eine Möglichkeit, der Kälte zu entfliehen. Das andere ist dann, dass man ja zu Hause vielleicht improvisiert. Also wer einen Gasherd hat, der hat dann wiederum noch eine andere gewisse Energiequelle im Vergleich zu demjenigen, der nur einen Elektroherd hat. Und wenn der keinen Strom hat, dann bringt ihm ein Elektroherd natürlich nichts. Andere Personen ziehen sich dann schlicht und ergreifend wärmer an, vor allem dann auch nachts, oder halten sich irgendwie in Bewegung. Es gibt auch so verschiedene Aktionen hier in Nachbarschaften, wo reihenweise der Strom ausgefallen ist, wo es keine Wärme gibt, dass man sich da so, zu so einer Art Lagerfeuer, zu so einem ja, gemeinsamen Essen draußen einfindet, also sozusagen so eine Art Grillen im Winter organisiert. Solche Aktionen hat es hier gegeben, um sich auch so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen, auch mental und emotional zu unterstützen.
Auch über Wasser zu halten, ne?
Ganz genau, solche Sachen gibt es. Andere Personen gehen dann ins Café, wenn sie dann vielleicht auch am Computer arbeiten müssen, und nutzen dort die Wärme, den Strom, das Internet und schaut dann ganz allgemein, dass das von Tag zu Tag irgendwie funktioniert. Und das ist vielleicht so in Deutschland schwierig zu begreifen, auch in anderen Ländern in der EU, aber manche freuen sich dann in gewisser Weise auch schon, wenn sie dann mal 7 Stunden am Tag Strom haben und nicht nur 3 oder 4.
Ja.
Und das ist dann sozusagen auch schon so ein Aspekt, der dann einen etwas, etwas besser durch den Alltag kommen lässt.
Die Frage geht mir auch gerade durch den Kopf, ob man sich das überhaupt ansatzweise vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Peter, jetzt sprechen wir ja nach vielen Wochen, in denen Donald Trump, der US-Präsident, intensiv versucht hat, die Verhandlungen voranzutreiben. Ist jetzt natürlich in der internationalen Aufmerksamkeit so ein bisschen zurückgefallen hinter Grönland. Nach wie vor gibt es aber ja überhaupt keine Anzeichen dafür, eben wie gesagt, dass Putin die Waffen schweigen lassen will, obwohl eben viel Energie reingeflossen ist, viel Energie des Präsidenten Zelensky, viel Energie auch der Europäerinnen und Europäer, die teilweise überhaupt damit zu tun hatten, erstmal wieder an den Tisch zu kommen. Wie schauen die Menschen in der Ukraine jetzt auf diesen, ich nenne es mal, Verhandlungsprozess bei allen sozusagen Vorbehalten gegenüber dieser Formulierung?
Ja, mit zunehmender Skepsis, würde ich sagen. Wobei die Ernüchterung mit Blick auf Donald Trump ja nicht erst in den vergangenen Tagen eingetreten ist, so wie das in Europa ja jetzt derzeit mit Blick auf Grönland passiert. So diese Art von Schockerlebnissen hat man in der Ukraine natürlich spätestens im vergangenen Jahr bei dem Eklat im Weißen Haus erlebt, als Volodymyr Zelensky da gemaßregelt wurde vor laufenden Kameras durch Trump, von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten. Das hat auch das Land nochmal deutlich enger zusammenrücken lassen. Und die Frage ist natürlich auch, die sich viele Menschen hier stellen, kann man allen Ernstes einem solchen US-Präsidenten vertrauen, dass er, wenn man sich eben seine aktuellen Pläne und seine Vorgehensweise zu Grönland anschaut, dass so jemand dann ein Sicherheitsgarant fungieren kann für die Ukraine. Und das ist ja das, worüber unter anderem jetzt ganz konkret verhandelt wird und was ja sozusagen ein Faustpfand sein soll für die Ukraine, dass sie ein Abkommen zunächst einmal mit den USA unterzeichnet, was man dann erstmal Russland wieder vorlegen müsste. Das ist natürlich noch ein anderes Thema, dass man Russland dazu bringen müsste, überhaupt irgendein Abkommen zu unterzeichnen. Aber man versucht ja jetzt erstmal sich mit Washington zu einigen. Wir wissen hier durchaus, dass diese Gespräche weitergehen, dass da auch auf persönlicher Ebene, ja, es da schon funktionierende Strukturen gibt, aber es ist völlig unklar, wann es da zu einem endgültigen Durchbruch kommen kann, dass da auch die strittigen Themen wie Sicherheitsgarantien, wie Territorialfragen wirklich geklärt werden können. Und bei den Menschen ist das aber eben so, dass sie feststellen, es wird nicht ausreichend Druck aus ihrer Sicht auf Russland ausgeübt. USA sind dann doch ein nicht wirklich zuverlässiger Partner unter Donald Trump. Das ist so der allgemeine Eindruck hier. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch eine Umfrage, ich glaube vom Spätherbst vergangenen Jahres, von einem bekannten soziologischen Institut in der Ukraine. Und da hatten über 60%, fast 2/3 der Befragten gesagt, sie seien bereit, den Krieg noch so lange durchzuhalten, wie es eben notwendig sei. Also da scheinen sich viele Menschen auch schon darauf eingestellt zu haben, dass das noch eine ganze Weile dauern könnte.
Dankeschön für deine Schilderung. Peter, wir haben dich in Kiew erreicht. Bitte pass auf dich auf.
Mach ich. Danke, Sandra.
Und das war der Tag. Heute am 21. Januar 2026. Bettina Klein war mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Wie immer freuen wir uns total über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr und sie uns gehört habt. Dankeschön dafür und tschüss.